Einen schönen guten Tag. Ich freue mich, dass ich mal wieder bei euch sein kann. Ich hatte bei einem meiner letzten Besuche im vorigen Jahr, glaube ich, schon mal angedeutet, dass diese Begebenheit vielleicht noch mal kommt, anhand derer wir mal ein paar Beobachtungen machen wollen. Als ich das letzte Mal bei euch war, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wann das war, im Oktober möglicherweise, da hatten wir uns mit Lukas 5 beschäftigt, wie Jesus Simon beim Fischzug begegnet und wie Jesus diesen Simon mehr und mehr in Entscheidungsfragen hineinbringt, dass Simon, später Petrus, Schritt für Schritt zu Jesus hinkommt, zu einer Lebensbeziehung mit Jesus hinkommt. Ich hatte versucht, auf Feinheiten im Bericht aufmerksam zu machen. Das erste Anreden, das Simon Jesus entgegenbringt, da steht im Deutschen Meister, das bedeutet, meint aber im Ursprünglichen nicht Rabbi, sondern das meint so viel wie hoher Herr, der ihm aber fremd ist, und am Ende wird aus diesem Meister, aus diesem fremden hohen Herr die Anrede Kyrios, was den wirklichen Herrn meint, den Herrn, der zu bestimmen hat, den Herrn, der Eigentümer ist. Wir beobachten Jesus heute auch wieder bei Begegnungen mit Menschen, mit zwei Personen, die sie, wie sie wahrscheinlich unterschiedlicher nicht sein könnten. Und ich würde gerne versuchen, einige Aspekte aus diesen Begegnungen deutlich und wichtig zu machen. Wir leben davon, dass Jesus Christus uns begegnet. Wir haben Leben dadurch, dass er in unser Leben tritt. Und wir haben Leben darin, dass er uns Leben schafft von der Vergebung seines Kreuzes und von seinem leeren Grab her. Wie Jesus das im Johannesevangelium immer wieder mal deutlich macht, einer der roten Fäden bei Johannes ist der in der Begegnung mit Jesus Christus geschieht. Das alles Entscheidende. Jesus sagt, wer mir begegnet, steht in der Entscheidung, glaubst du an mich, dann hast du Leben, dann bist du aus dem Tod ins Leben gekommen, dann hast du dein Gericht hinter dir gelassen. Verweigerst du mir aber den Glauben, dann bleibst du genau da, wo du bist, nämlich unter dem Zorn Gottes und in seinem Gericht. Und hast keinen Anteil an dem Versöhnungswerk, das Gott geschaffen hat. Denn das besteht in Jesus Christus. Hier finden wir zwei Begegnungen, die von zwei sehr, sehr unterschiedlichen Seiten zu Jesus hinkommen. Und die, glaube ich, diesen Aspekt, den ich gerade aus Johannes geschildert habe, deutlich transportieren. Ich finde mich selbst dann auch immer wieder mal in Frage gestellt von solchen Berichten, wo ich denke, von wem dieser berichteten Person bin ich eigentlich weiter weg und an welcher bin ich persönlich wohl näher dran? Da ist dieser Pharisäer, Jesus redet ihn als Simon an, also bleiben wir einfach dabei, dass er Simon heißt, der Jesus in sein Haus einlädt. Wir wissen nicht, warum er das gemacht hat. Das Verhältnis der Pharisäer zu Jesus war ja eher ein bisschen ein gespaltenes. Nikodemus zum Beispiel geht nachts zu Jesus, um das nicht allzu öffentlich zu machen, dass er bei Jesus Rat sucht. Wir bekommen aber hier nicht berichtet, was der Simon mit dieser Einladung verbindet. Ob das war, dass da so ein Star-Rabbiner durch Israel zieht, der auch noch in der Lage ist, durch Wunder Menschen heil machen zu können. Und was immer er alles so von Jesus wohl gehört haben mochte, sein Ruf eilte ihm ja weit voraus. Wenn man so jemanden mal bei sich zu Gast hat, so eine Thomas Gottschalk-Figur oder wie immer man sich das vorstellen mag, dass da so ein prominenter, in Israel teilweise hochgejubelter Star wie dieser Jesus von Nazareth bei einem zu Hause zu Gast ist. Vielleicht fällt ja ein bisschen was von seinem Glanz auch ab auf den Gastgeber. Oder man kann ihm mal ein bisschen auf den Zahn fühlen. Das kommt als Motivation aus dem Bericht auch durchaus deutlich raus. Wenn dieser Simon sagt, na, wenn Jesus also wirklich ein Prophet wäre, Konjunktiv, dann wüsste er ja wohl, was das für eine Frau ist. Simon hat Jesus also offensichtlich nicht aus Überzeugung eingeladen. Und Simon hat Jesus offensichtlich auch nicht eingeladen in der Absicht, die Distanz zwischen sich und Jesus fallen zu lassen. Diese Absicht verbindet Jesus selber zum Beispiel damit, wenn er sich bei Zachäus einlädt. Wenn er extra einen Umweg macht, um zu Zachäus zu kommen, zum Maulbeerbaum, und sagt: Zachäus, ich bin heute bei dir zu Gast. Da ist dieser Jesus unterwegs als Überbrücker dieser Distanz. Und Zachäus ist in diesem Bericht einer, der sich von Jesus zulässt, diese Distanz überbrückt zu kriegen. Wenn wir vielleicht mitbedenken, dass unser Begriff Distanz in der griechischen Grundbedeutung des Wortes Sünde mitschwingt, bekommt das nochmal eine tiefere Bedeutung, was Jesus mit Zachäus macht. Und so ist am Ende des Gespräches Jesu mit Zachäus in Lukas 19 das Resultat: Heute ist diesem Haus Heil widerfahren. Meine Frau sagt immer ein bisschen scherzhaft, wenn bei uns irgendwas unklar ist, wir leihen uns im Himmel mal die DVD. Das werde ich definitiv tun mit der Begegnung Jesu mit Zachäus. Ich will wissen, worüber die gesprochen haben. Dass am Ende feststeht, heute ist diesem Haus Heil widerfahren. Simon hat ganz offensichtlich nicht den Plan, zu diesem Zachäus-Ergebnis hinzukommen oder sich dahin führen zu lassen. Der ist ganz zufrieden damit, Distanz zu Jesus zu behalten. Wir merken dabei, es bedeutet nicht allzu viel, wenn man Jesus in sein Haus einlädt, sofern man überhaupt nicht die Absicht hat, die Konsequenzen daraus auch zu ziehen. Dann ist Jesus zwar da, aber was dann weiter? Wir kriegen das auch noch ein bisschen vermittelt in dem, was Jesus dem Simon dann zu sagen hat, dass er sagt, nichts von dem, was in unserer Kultur an Gastfreundschaft normal wäre oder was ich von dir als meinem Gastgeber an Höflichkeit zu erwarten hätte, hast du mir gewährt. Also nicht mal das. Die Situation ist vielleicht ein bisschen so, wie wenn dieser Simon gerade mal soeben noch einen Penner in seinen Hausflur gelassen hätte, aber darüber hinaus nichts weiter. Nichts wird diesem Jesus gewährt, was üblich gewesen wäre, und schon gar nichts darüber hinaus. Was hast du gewonnen, lieber Simon, dadurch, dass Jesus in dein Haus eingekehrt ist? Von Jesus Seite aus betrachtet, muss man sagen, Jesus ist zu diesem Simon hingegangen. Jesus hat hier nicht zurückgezogen und hat gesagt, Simon, mein Vorherwissen sagt mir, dass du mich nicht wie einen Gast behandelst, sondern wie jemanden, den du dir gerne vom Hals halten möchtest, deswegen komme ich nicht zu dir. Jesus nimmt die Einladung des Simon an. Jesus setzt also offenbar sowas wie Hoffnung in diese Einladung. Jesus setzt auf jeden Fall für den Simon eine Chance in dieser Einladung. Jesus ist jetzt bei ihm im Haus. Simon kann die Gelegenheit nutzen, die Distanz zu überbrücken. Simon kann die Gelegenheit nutzen, seine skeptische Abwarteposition aufzugeben. Simon kann die Gelegenheit nutzen, seine pharisäische Grundhaltung und seine selber gemachte Gerechtigkeit fahren zu lassen und diesem Jesus zuzulassen, dass er ihm begegnet. Es gibt weitere Berichte in den Evangelien, die oft mit dieser Geschichte verwechselt werden, aber eigentlich nur ähnlich lauten, aber nicht dieselbe Geschichte sind. Da wird ein bisschen deutlicher auch noch mehr von der Grundhaltung eines Pharisäers, die ja gerade zutage tritt, wenn eine sogenannte Sünderin mit hineintritt in dieses Haus. Wie viel selbstgemachte Gerechtigkeit, wie viel eingebildetes Richtigsein da mitschwingt. Vielleicht gehörte das auch mit zur Motivation Simons, diesen Jesus einzuladen. Man steigt im Ranking der eigenen Synagoge vielleicht noch ein bisschen auf. Wenn sogar ein Star-Rabbiner wie Jesus das wertschätzen kann, was der Simon für ein toller Hecht ist, was der alles tut, was der an Almosen gibt, was der unterstützt. Wir müssen da auch zur Kenntnis nehmen, unter humanistischen Gesichtspunkten waren die Pharisäer gute Menschen. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Armenpflege, Krankenpflege, Fürsorge und so, das ging alles von den Pharisäern aus. Der Gedanke dahinter war aber dann der, wenn ich so bin, wenn ich das alles aus mir selber heraus tue, dann wird Gott das ja wohl anzurechnen haben als Pluspunkte. Das wird dann ein Leitmotiv des ehemaligen Pharisäers Paulus, wenn er sagt, ich musste mir von Kreuz Christi erstmal mein eigenes Rühmen aus der Hand schlagen lassen. Gemessen am Gesetz hat mir Paulus keiner was vorgemacht. Da war ich perfekt. Und genau das war mein Tod. Genau das war der entscheidende Knackpunkt, der mich von Gott getrennt hat. Genau dadurch habe ich Jesus Christus nicht zugelassen, die Distanz, die ich zu ihm aufbaue, zu überwinden. Genau das trennte mich Paulus von dem Satz, den Zachäus zu hören kriegt, heute ist diesem Haus Heil widerfahren. Ich weiß nicht, wem die vier geistlichen Gesetze noch was sagen. Das war so ein evangelistisches Traktat in den späten 80er Jahren. Hinterher hieß das dann Gott persönlich kennenlernen. Da waren so Schaubildchen drin. Das Leben wurde dargestellt als ein Kreis. Und innerhalb dieses Kreises kamen verschiedene Dinge vor, die man in seinem Leben halt so findet. Und mitten in dem Kreis stand ein Thron. Und die Darstellung dieser vier geistlichen Gesetze geht davon aus, dass zuallererst mal ich auf diesem Thron drauf sitze. im pharisäischen Denken, und ich glaube, das ist uns nicht fremd, zumindest kann ich das von mir sagen, dass es mir nicht fremd ist, ist das Grundmotiv des weiteren Vorgehens, dass das Ich bleibt auf diesem Thron sitzen. Das ist da festbetoniert, das gehört offensichtlich dahin. Mein Ich gehört auf den Thron meines Lebens. Punkt, fertig. Jeder, der das anzweifelt, der darf sich, wenn er ein gutes Argument hat, irgendwo hinten anstellen, aber er darf daran nichts ändern. Und dann kommt der entscheidende Knackpunkt. Jesus Christus tritt in mein Leben mit dem Anspruch, exakt diesen Zustand zu ändern. Das dritte Schaubild bei diesen geistlichen Grundgesetzen besagte dann, dieser Lebenskreis mit den verschiedenen Elementen darin, der Thron in der Mitte, Jesus mit in meinem Leben, aber noch lange nicht auf dem Thron. Auf dem Thron sitzt mein Ich. Und ich persönlich frage mich, ob das in meinem Leben und im Leben mancher Gemeindestrukturen, was man so beobachten kann, nicht der Knackpunkt ist, der einen irgendwann zu Fall bringt. Das Stehenbleiben beim dritten Schaubild. Jesus, natürlich. Jesus in meinem Leben, ganz wichtig. Aber Jesus auf dem Thron, da habe ich ja wohl vorher erstmal noch ein Wörtchen mitzureden. Ich weiß nicht, ob euch hier und da auch so Verkündigung auffällt nach dem Strickmuster, das Ulrich Bombosch immer bezeichnet als Herr, du wollest nicht verweilen, mir getreulich nachzueilen. Das gibt es leider und das rutscht mir persönlich manchmal als Grundhaltung in meinen Glauben auch rein. Ich muss mich da vom Geist Gottes in die Korrektur führen lassen. Jesus Christus entlässt niemanden aus dem Anspruch des vierten Schaubilds. Der Lebenskreis mit den Elementen da drin, die in mein Leben gehören. Ich darf in meinem Leben auch vorkommen, das ist völlig legitim. Es ist ja mein Leben. Aber auf dem Thron, da sitze nicht mehr ich. Da hat Jesus Christus Platz genommen. Und das ist der entscheidende Punkt bei dem Begriff Sünde. Der entscheidende Punkt bei dem Begriff Sünde und das, was unbedingt überwunden werden muss, ist der garstige Graben zwischen dem dritten und vierten Schaubild. Ob Jesus in meinem Leben nur vorkommt, aber auf dem Thron ich sitze, oder ob Jesus in meinem Leben auf dem Thron sitzt. Deswegen erzählt Jesus hier dieses Gleichnis. Der Pharisäer dachte wahrscheinlich, er hört nicht richtig. Er musste sich ja wohl als Sünder angesprochen fühlen. Er wird natürlich auf sich bezogen haben, dass er diese 50 Denar schuldig ist. Das wird Jesus auch so gemeint haben. Aber dass er in diesem Gleichnis überhaupt vorkommt als ein Schuldner, das ist das Unvorstellbare. Hier gilt das ganz banal Griechische, die Grundbedeutung des Begriffs Sünde, den leiht sich Paulus gewissermaßen aus dem Bogenschießen. Der Begriff Sünde, Zielverfehlung, bezeichnet den Abstand zwischen dem Schwarzen in der Zielscheibe und der Stelle, wo mein Pfeil eingeschlagen ist. Und in diesem Zusammenhang gilt das banale deutsche Sprichwort, knapp daneben ist auch vorbei. Ob mein Pfeil 10 Meter neben der Zielscheibe eingeschlagen ist oder ob er am Rand der Zielscheibe stecken geblieben ist, das macht gemessen am Schwarzen, dass ich verfehlt habe, keinen Unterschied. Ich kann daran auch nichts ändern. Simon konnte daran nichts ändern und diese namenlose Frau konnte daran nichts ändern. Da sie beide nicht bezahlen konnten, schenkte er es beiden. Der einen 500, das ist eine ganze Masse, wenn man bedenkt, dass ein Facharbeiter des damaligen Israels damals pro Tag einen Denar verdient hat. Wenn man jetzt mal Feiertage abzieht, kommt man hier auf 2 Jahresgehälter. Wer soll das zurückbezahlen? Aber der andere eben auch, der nur ein Fünftel Jahresgehalt schuldig war, er war genauso zahlungsunfähig und er war genauso darauf angewiesen, dass der Gläubiger ihm seine Schulden schenkt. Im Offenbarungseid vor diesem Gläubiger unterscheidet die beiden nichts mehr. Da spielen die Zahlen keine Rolle mehr. Da gilt, knapp daneben ist auch vorbei. Angewiesen sind sie beide auf die Gnade des Gläubigers, der aus seiner Gnade und nicht aus irgendeinem Verdienst heraus vom Gläubiger zum Schenkenden wird. Und es geht dann darum, in welche Beziehung man sich zu diesem ehemaligen Gläubiger, zu diesem jetzt gnädigen Schenkenden, sich die ehemaligen Schuldner rufen lassen. Simon mag das Hören auf diesen Ruf verweigert haben, obwohl er ja zur richtigen Einsicht kommt. Er sagt ja ganz deutlich, naja, derjenige, der am meisten geschenkt bekommen hat, wird den Gläubiger vermutlich auch am meisten lieben. Aber dass daraus ein Anspruch entsteht, dem er hätte folgen sollen, das hört er nicht. Da waren seine Pharisäerohren taub. Da hat ihm irgendetwas die Ohren verstopft für den Ruf, den er hätte hören müssen, um dass Jesus ihm besiegelt, heute ist diesem Hause Heil widerfahren. Simon lädt Jesus zu einer Scheinbegegnung ein und Jesus geht, glaube ich, nicht zum Schein darauf ein, sondern aus der echten Hoffnung und dem echten Willen, dem Simon eine Chance zu geben, die sein Leben um 180 Grad wendet. Wir sehen hier auch eine sehr tragische Gestalt dieser Simon, der dahin hätte kommen können, heute ist diesem Haus Heil widerfahren. Und dann sehen wir die andere Gestalt, die alles das begriffen hatte, die begriffen hatte, wer dieser Jesus von Nazareth wirklich ist, wie er in ihr Leben eintreten kann und wie ernst das mit dem Offenbarungseid über ihre Schulden wirklich aussieht. Wir wissen nicht genau, wie die Frau da reingeraten ist. Meine Vermutung wäre jetzt, dass sie mit dem ganzen Publikum, auf das Simon es wahrscheinlich abgesehen hatte, irgendwie so da reingespült wurde. Denn wenn Simon sie vorher erkannt hätte, dann wäre sie wahrscheinlich dezent beseitigt worden. Sie ist eine Sünderin. Da redet Jesus ja auch gar nicht drum rum. Das wird gar nicht kleingeredet und auch nicht weggeschwätzt. Sie ist eine Sünderin. Es gibt jetzt keinen Anlass, da irgendwas hineinzulesen, was das gewesen sein könnte, die Sünde. Man tut das gerne. Aber man kann auch einfach mal zur Kenntnis nehmen, dass hier jemand von seiner Lebenswirklichkeit überwältigt worden ist, von der Einsicht, gemessen an dem heiligen Gott ist mein Leben eines der Sünde. Und in dieser Einsicht hinein tritt das Licht, das Gott in diese Welt geschenkt hat, tritt der, der diese Sünde wegnehmen kann. Tritt der, der diese Zielverfehlung beseitigt, dadurch, dass er es jedem schenkt, der zu ihm kommt. Da sie es nicht bezahlen konnten, schenkte er es beiden. Hier ist diese Frau, die diesen Schenker verstanden hat und die das Geschenk dieses Schenkers und seine Gnade angenommen hat. Ich vermute sehr stark, da war eine Jesusbegegnung vorher, denn so überwältigt, wie sie hier reinkommt, war da eine Jesusgeschichte. Das war hier nicht ein völlig neuer Anfang, das war ein Anknüpfen an etwas, das in ihrem Leben geschehen ist und das ihr Leben um 180 Grad gewendet hat. Das geht bei ihr so weit, dass sie sich persönlich diesem Jesus so weit in Demut zu Füßen legt. Er sagt ja, seine Füße waren nicht gewaschen. Simon hat das verweigert. Das übernimmt sie. Sie wäscht mit Tränen. Sie trocknet mit ihren eigenen Haaren. Ich bin nicht ganz sicher, von wem dieser Satz, diese Weisheit ist. Durch die enge Pforte ist noch nie einer mit trockenen Augen eingegangen. Das sind hier diese Tränen einerseits. Man weiß das aus der Erweckungsgeschichte, zum Beispiel im Siegerland, dass gestandene Bergleute in der Frage standen, wo soll ich mit meiner Sünde hin? Und von dieser Frage die Tränen in die Augen getrieben gekriegt haben. Und als ihnen dann deutlich wurde, mit deiner Sünde kannst du ans Kreuz Jesu Christi, da kamen die Tränen wieder, nur diesmal ganz anders motiviert. Das waren nämlich die Tränen der Freude über das Kreuz und der Erleichterung, endlich diese schwere Last der Schuld losgeworden zu sein. Man könnte das vielleicht als Tränen der Befreiung bezeichnen. Beide Arten werden das gewesen sein bei dieser Frau. Und sie geht damit an die richtige Adresse. Sie geht damit zu dem Einzigen hin, bei dem sie dieses Geschenk bekommen kann. Die Antwort auf die Frage, wohin soll ich mit meiner Sünde? Und die effektive Abnahme dieses schweren Sacks, den sie mit sich rumgeschleppt hat. Des Sacks, der in der Erkenntnis zusammengefasst wird, hier ist jemand, der in seinem Leben vor Gott erkannt hat, gemessen an diesem heiligen Gott bin ich Sünder. Und diese Sünde muss weg. Hier ist jemand, der erkannt hat, dieser Schenker ist gekommen, dieser Gnädige ist gekommen, dass ich mein Leben zu ihm bringe, dass ich die Begegnung mit ihm suche. Der Satz, den dieser Gott sagt, die mich von ganzem Herzen suchen werden, die sollen mich finden, dieser Satz ist wahr geworden. Dieser Satz heißt Jesus Christus. Das Suchen und Finden geht nach Golgatha. Dieser Sündenabnehmer ist vor sie hingetreten, der ihre Sünde dahin werfen kann, wo das Meer am tiefsten ist. Und Corrie ten Boom sagte dazu, außerdem stellt er da noch eine Boje auf der drauf steht, Angeln verboten. Nichts von dem, was diese Frau vor dem heiligen Gott in den Offenbarungseid über ihr Leben getrieben hat, wird jemals wieder hervorgekramt. Insofern sind es wahrscheinlich auch Tränen der Erleichterung. Und sie zieht die alles entscheidende Konsequenz daraus, dass sie diesen Jesus Christus erkannt hat. Das wird berichtet als die Salbung. Ein solches Salböl und auch das Behältnis, in dem es normalerweise drin war, das war in Israel im Prinzip sowas wie ein Rentenfonds oder eine Aussteuerversicherung, kann es auch gewesen sein. Das hatten junge Frauen als ihren Anteil am Familienvermögen, das sie als Mitgift in eine Ehe einbringen konnten. Oder aber sie hatten es für den Fall, dass sie unverheiratet waren und blieben, als den Anteil ihres Familienvermögens, von dem sie ihren Lebensunterhalt bestreiten konnten. So ein Alabastergefäß mit Salböl ist vielleicht ein bisschen vergleichbar mit dem, was man heute mit einem Beutel voll Diamanten machen würde. Sie zerbricht es und kippt es Jesus über die Füße. Das heißt, sie schüttet ihren Lebensunterhalt, sie schüttet das, was sie zu ihrem zukünftigen Leben und zu den Chancen, die sie damit verbindet, auch die Chancen, die sie sich damit hätte erkaufen können, schüttet sie Jesus über die Füße. Damit war ihre Aussteuer futsch. Wenn sie noch heiraten hätte wollen, dann einen Sozialhilfeempfänger, von dem gesellschaftlich nichts zu erwarten ist. Wenn sie nicht mehr hätte heiraten wollen und das war ihr Lebensunterhalt, dann hat sie jetzt keinen mehr. Dann hat sich ihr Rentenfonds gerade in Luft aufgelöst. Sie tut das deswegen, weil sie diesen Jesus Christus in seiner ganzen Größe erkannt hat. Sünder, Heiland und aber eben ganz entscheidend auch Herr des Lebens. Dass diesem Jesus Christus das eigene Leben vor die Füße gelegt und vor ihm ausgekippt gehört. Dass diesem Jesus Christus die ganze Zukunft übergeben gehört. Dass diesem Jesus Christus alles das, was ich selber hätte versuchen können zu reißen oder mir an Chancen zu erkaufen oder Großartiges noch zu leisten und anzustellen, alles das gehört diesem Jesus Christus vor die Füße gelegt. Das ist die Beziehung, von der Jesus sich wünscht, dass sie wächst aus der Begegnung mit ihm. Zachäus ist hier ziemlich parallel. Wer das bei Zachäus mal nachrechnet, wenn der sich ein Achtel seines Vermögens zusammengegaunert hat, dann war er nach der Begegnung mit Jesus bankrott. Er gibt die Hälfte weg und von dem Rest, den er hat, zahlt er jedem Betrogenen vierfach zurück. Das Siegel auf diese neu gewonnene Lebenshaltung, das heißt, heute ist diesem Haus Heil widerfahren. Oder das heißt, indem wie Jesus diese Frau anblickt, dir sind deine Sünden vergeben. Dass dieser Satz aus dem Mund Jesu das Wesentliche ist, das wird in den Evangelien auch immer wieder deutlich. Markus fängt seinen Bericht zum Beispiel damit an, diesen Satz zu verdeutlichen. Da gibt es ja die Geschichte mit den vier Dachdeckern, die einen Freund zu Jesus runterlassen, der gelähmt war und nicht alleine kommen konnte, zu dem Jesus sagt, dir sind deine Sünden vergeben. Und die Zuhörer Jesu kratzen sich ein bisschen am Kopf und sagen, der liegt doch jetzt mit einem ganz anderen Problem vor dir. Und Jesus antwortet, nö, der liegt vor mir mit seinem eigentlichen Kernproblem, nämlich seiner Trennung von Gott. Und die hebe ich auf, Kraft meiner Hoheit als Gottes Sohn. Und damit ihr seht, dass ich diese Hoheit innehabe, sage ich jetzt außerdem noch zu ihm, steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. So geht die Begegnung mit Jesus, von der er sich wünscht, dass jeder von uns sie erfährt, ans Eingemachte in deinem und meinem Leben. Und dahinter, an dieses Eingemachte ranzudürfen, bleibt auch die Erwartung Jesu nicht zurück. Es gehört mit zu der Kritik an Simon und das gehört mit zum Lob der Sünderin. Sie liefert sich Jesus aus. Sie zieht aus dem Offenbarungseid über ihre Schulden die richtigen Konsequenzen und legt ihr ganzes Leben Jesus zu Füßen mit all den Aspekten, die es beinhaltet. Sie macht den Schritt vom dritten zum vierten Schaubild, von dem wo das Ich auf dem Thron meines Lebens sitzt, hin zu dem, wo Jesus auf dem Thron meines Lebens sitzt. Das ist der Segen der Begegnung, den Jesus sich wünscht, den Jesus gerne schenken möchte, über den Jesus sich freut, als er dem Zachäus sagen durfte, heute ist deinem Haus Heil widerfahren. Ich wünsche mir und euch, dass Jesus das über dein und mein Lebenshaus so sagen kann. Ich würde noch gerne mit uns beten.